Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Als Autor liebt Florian Werner das scheinbar Unscheinbare. Er hat Bücher über die Kuh und über Schnecken geschrieben, ist den Weg des geringsten Widerstands gewandert und Lesarthörer kennen ihn als versierten Leser von Songtexten. Für sein neues Buch hat sich Florian Werner an einen Ort begeben, an dem kaum jemand länger verweilt. Dafür sind sie auch gar nicht gedacht, die rund 450 Autobahnraststätten, die es hierzulande gibt. Florian Werner hat diesem Ort von hinreißender Durchschnittlichkeit, wie er schreibt, eine Liebeserklärung geschrieben. Hallo Florian, herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Morgen, Andrea.
Ich fand ja als Kind Raststätten, wenn wir unterwegs in den Urlaub waren, unglaublich toll. Leider wollten meine Eltern da nie einkehren. Und mit meinen Kindern ist es jetzt eigentlich wieder so ähnlich. War das auch so eine kindliche Faszination, die den Antrieb für diese Feldforschung auf der Raststätte gegeben hat?
Wahrscheinlich, weil es mir genauso ging wie dir. Auch meine Eltern sind als sparsame Protestanten nie an die Raststätte gefahren, sondern immer, wir haben natürlich mal Butterbrote dabei gehabt und so, haben die irgendwo ausgewickelt. Und auch jetzt ist es so, dass ich selber gar kein Auto habe und deswegen meine Kinder, glaube ich, nie in den Genuss eines Raststättenaufenthaltes kommen. Aber gerade die Tatsache, dass diese Orte eigentlich nur so aus der ethnologischen Halbdistanz kannte bislang, die hat mich so gereizt, einfach mal so ein paar Tage mich da einzuquartieren auf einer Raststätte.
Und das ist ja auch tatsächlich einer der meistbesuchten Orte, überhaupt mehr als der Kölner Dom, das Brandenburger Tor und das Oktoberfest zusammenschreiben Sie. Was sagt das über uns aus, dass wir eine mobile Gesellschaft sind, die Autofahrernation, oder steckt da noch mehr dahinter?
Auf jeden Fall ist das ein Indiz dafür, dass wir uns in einer, gut, der Soziologe Hartmut Rosa würde sagen, einer Beschleunigungsgesellschaft befinden. Wir sind alle unheimlich viel unterwegs. Der Verkehr, auch der Güterverkehr, wird immer mehr von der Bahn auf die Straße verlegt. 600 Millionen Leute haben im vergangenen Jahr an deutschen Autobahnraststätten Rast gemacht oder zumindest Halt gemacht. Von Rasten kann man ja fast gar nicht mehr sprechen, weil die meisten Leute nach 10 bis 12 Minuten wieder weiterfahren. Das heißt, ich glaube, für so eine doch auch sehr autoerotische Gesellschaft, wie die deutsche es ist, sind das vielleicht die wichtigsten Bauwerke überhaupt.
Jetzt sind Sie nicht durch ganz Deutschland gegondelt, sondern haben sich eine ausgesucht, um da richtig einzutauchen in den Kosmos Raststätte, und zwar in Garbsen Nord auf der A2 bei Hannover. Und das hat sich ja als sehr gute Wahl erwiesen. War das ein Glücksgriff?
Das war ein echter Glücksgriff. Das war eine super Wahl. Ich meine, allein schon natürlich für einen literaturaffinen Menschen Garbsen Nord. Was ist das für ein herrlicher Name? Aber die Raststätte markiert eben auch ziemlich genau, würde ich behaupten, die automobile Mitte von Deutschland. Also das ist quasi ganz in der Nähe von Garbsen Nord. Da kreuzen sich eben die A2, die von Berlin ins Ruhrgebiet führt, von West nach Ost, von Ost nach West, und die A7, die von Norden nach Süden fährt. Und diese Kreuzung, ich habe eben auf eine Straßenkarte geguckt und gesehen, so Mensch, und was für eine Raststätte liegt da daneben, genau links davon Garbsen Nord. Und in dem Moment war mir klar, obwohl ich noch nie vorher dort gewesen war, die ist es, das ist die richtige für mich.
Und da haben Sie sich richtig einquartiert ins Motel und sind da aber auch herumspaziert auf der Raststätte. Das ist ja eher ungewöhnlich, dass das jemand macht. Sind Sie da quasi gleich auffällig geworden?
Ich glaube schon. Ich habe mich erstmal da inkognito einquartiert. Ich dachte, wenn ich da vorher eine offizielle Anfrage stelle, kann ich mit den Mitarbeitern sprechen und so, dann ist das viel zu journalistisch. Aber tatsächlich, glaube ich, schon nach 10 Minuten haben da alle gecheckt, dass ich da bin, um zu schreiben. Was vielleicht auch daran lag, dass ich immer so eine große schwarze Schreibkladde und einen Stift in der Hand hatte und natürlich immer da saß und schrieb. Ich glaube, mein großes Vorbild ist in dem Zusammenhang der große amerikanische Autor und New Journalist Gay Talese. Der hat sein Verfahren mal genannt The Fine Art of Hanging Around, also die hohe Kunst des Herumlungerns. Und in der habe ich mich auch ein wenig geübt.
Aber Sie haben ja auch mit interessanten Leuten da gesprochen, zum Beispiel dem Betreiber von Garbsen Nord, Marc Münnig, der schon in dritter Generation Autobahngastronom ist. Sie waren mit einem Botaniker unterwegs, haben mit Fernfahrern, Flaschensammlern gesprochen. Was war so Ihre Lieblingsbegegnung?
Ach, ich glaube, der Flaschensammler, der hat mir schon besonders gut gefallen. Der Mann ist jetzt 80 Jahre alt. Seit knapp 20 Jahren kommt er jeden Tag auf diese Raststätte. Und zwar wohlgemerkt, er ist, glaube ich, der einzige Mensch, der jeden Tag mit dem Fahrrad dorthin fährt. Also auf irgendwelchen rückwärtigen Schleichwegen natürlich und nicht über die Autobahn wie alle anderen. Und er hat also so ein altes rosa Damenrad und natürlich zwei große Plastik Taschen, an den Lenkern und verbringt eben jeden Tag etliche Stunden dort. Und relativ schnell haben wir uns so, glaube ich, so ein bisschen erkannt als Menschen, die da auf eine andere Weise herumlungern als die meisten anderen Reisenden, die eben schnell wieder weg sind, und kamen ins Gespräch. Und das ist eben wirklich ein Mann, der kennt die Raststätte wirklich aus der Graswurzelperspektive im eigentlichen Wortsinn. Er weiß ganz genau, wer da irgendwie öfters kommt, wer länger verweilt, wer welches Pfandgut wegschmeißt. Und das fand ich unheimlich toll.
Aber bei Graswurzel und Gras fällt mir natürlich dieser Botaniker ein, denn damit rechnet man ja jetzt gar nicht, sondern man denkt an einen Ort mit Benzin und Asphalt. Gibt es da auch schöne Pflanzen auf so einer Autobahnraststätte?
Da gibt es wahnsinnig viele Pflanzen. Also ich habe mir tatsächlich professionelle Hilfe geholt von Jürgen Feder, der sich selber als Extrembotaniker bezeichnet oder auch als Gullibotaniker. Und mit dem habe ich dann so eine 4- oder 5-stündige Exkursion gemacht, zusammen zu zweit, wo wir wirklich die gesamte Raststätte abmarschiert sind und jedes einzelne wild wachsende Pflänzchen notiert haben, was wir gefunden haben. Und das waren insgesamt, sage und schreibe, 260 Stück. Und davon, ich glaube, immerhin so 50, die man auch essen kann. Also verschiedene Hirsearten, Portulak, Amaranth. Also als Veganer ist man eigentlich gar nicht auf die Bockwurstständchen dort angewiesen, sondern könnte sich auch ganz wunderbar von den wilden Pflanzen am Straßenrand ernähren.
Aber Sie haben nicht nur solche Kuriositäten ausgegraben, sondern an den Raststätten lässt sich ja auch ein ganzes Stück deutsch-deutsche Geschichte ablesen. Es war ja auch quasi zweispurig, das Ost-West-System, die Metropa, ist längst geschluckt worden. Was kann man daran ablesen? Wie unterschiedlich waren die Raststätten in Ost und West?
Enorm. Also ich glaube, die gesamte deutsche Zeitgeschichte eigentlich seit dem Dritten Reich, da beginnt ja bekanntermaßen der Autobahnbau in Deutschland, aber damit natürlich auch der Autobahnraststättenbau, dann über die deutsche Teilung, über die Wiedervereinigung, dann auch der Raststätten eben, 94 war das, dann die Privatisierung. Eigentlich, das ist fast so ein bisschen deutsche Geschichte im Raststättenformat, die man da sehen kann. Und natürlich, wie Sie schon sagen, während der deutschen Teilung war das extrem unterschiedlich. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die in den 80ern als Bedienung am Rasthof Börde bei Magdeburg gearbeitet hat, also direkt an der Transitstrecke, mehrere Jahre. Und die sagte zum einen, das war in der DDR quasi ein Siebener im Lotto, so ein Job als Bedienung einer Raststätte, weil man bekam ja auch Westtrinkgeld, man wurde vergleichsweise gut bezahlt und so, man hatte den Wind der großen, weiten Welt, der um die Nase strich. Und zugleich war das Essen dort wohl unheimlich gut. Also es wurde wirklich am Tisch flambiert, es wurde vor den Augen der Gäste, wurden die Fische filetiert. Also das war eher wie ein Sterne-Restaurant nach diesen Erzählungen, als was wir heute so mit einer Raststätte verbinden.
Aber da fällt mir ein, ich habe nach dem Abitur auch selber mal 3 Monate auf einer Autobahnraststätte gekellnert und da gab es das auch. Da wurde im Sommer den Gästen der Spargel vorgelegt. Gibt es sowas überhaupt noch oder ist das inzwischen alles auf Selbstbedienungsbetrieb umgestellt?
Ja, das ist inzwischen alles, man nennt es, glaube ich, Free-Flow-Restaurant, also der freie Fluss der Waren und der Menschen, die sich da durchschlängeln. Und dann gibt es natürlich so Buffet-Inseln mit dem Salatbuffet und dann verschiedene Backstationen und so, wo man sich was holen kann. Also so in den 90ern wurde das alles mal umgekrempelt und inzwischen, es gäbe noch theoretisch die Möglichkeit, im oberen Stock für die hohen Herrschaften sozusagen, gab es dort, sich richtig an Tischen mit Tischdecke und so niederzulassen. Aber die allermeisten setzen sich doch auf einen dieser Barhocker und holen sich das Essen zum Essen im Stehen.
Aber diese Raststättenarchitektur, die erzählt auch ziemlich viel an Kulturgeschichte und Mentalitätsgeschichte, nicht?
Auf jeden Fall. Also der NS-Generalinspekteur für das Bauwesen, Fritz Todt hieß der, der war sozusagen der erste große, ja, deutsche Autobahnbauer, der sprach davon, es müssten Werke der Kultur sein, die Autobahnraststätten. Und die sollten auch immer so dem Charakter der jeweiligen Landschaft angepasst sein oder der Bautradition. Das heißt, eine der ersten Raststätten in Deutschland, das Rasthaus am Chiemsee, also mit Platz für 2000 Menschen und eigener Dampferanlegestelle. Das war so nach dem Vorbild von Chiemgauer Bauernhöfen gestaltet. Also man hat immer versucht, so Traditionen zu finden, an die man angeschlossen hat. Und wir alle wissen, dass das dann nach dem Krieg ziemlich schnell vor allem in Westdeutschland verwässert ist. Also plötzlich hat man auch im Westen mit Plattenbauten gearbeitet, hat eben unheimlich viele. Es gibt ja fast 450, 500 Raststätten in Deutschland. Hat eben wirklich im Akkord an die Autobahn geklotzt. Und ich glaube, wir alle wissen, dass die Architektur darunter ein wenig gelitten hat.
Jetzt sind Sie ja von Haus aus Literaturwissenschaftler und Philosoph und Sie hatten am Anfang schon gesagt, Garbsen Nord, toller Name, mir fiel gleich Allertal Ost ein, also allein diese Namen, aber Sie haben auch viele Schriftzüge, Kritzeleien, Aufkleber gefunden oder das tolle Gästebuch in Garbsen Nord. Waren Sie da auch als Literaturwissenschaftler entzückt, was es da alles für Fundstücke gibt?
Natürlich, ich kann den inneren Literaturwissenschaftler da nie so ganz abschalten und ich habe natürlich ständig mitgelesen, so was haben die LKW-Fahrer eigentlich auf ihren Planen stehen oder was für Aufkleber haben die an der Stoßstange? Gibt es noch diesen schrecklichen Aufkleber der 80er, 70er Jahre? Damen, aufgepasst, meiner ist 18 Meter lang. Also all diese Kuriosa, die ich sozusagen aus meiner Kindheit mit der Raststätte verbinde, die habe ich versucht irgendwie aufzuspüren und nachzulesen. Und dazu zählt natürlich auch, wie Sie erwähnt haben, das Gästebuch von Garbsen Nord. Da dürfte jedem Einblick erhalten. Und da hat wirklich alles, was in der BRD Rang und Namen hatte in den 70er, 80er, 90er Jahren, sich verewigt. Also von Herbert Wehner über Alfred Biolek bis zu Udo Jürgens und Klaus Lage. Die waren natürlich alle öfters dort, weil sie eben on the road waren mit ihrer Band oder in politischen Geschäften. Und die haben sich dann alle da sehr schön verewigt. Und auch das habe ich dann in meinem Buch versucht, literaturwissenschaftlich zu analysieren und einzuordnen.
Und offenbar ist ja da wirklich eine tiefe Liebe entstanden, denn Sie fahren ja jetzt manchmal, wenn die Sehnsucht groß wird, einfach auf die Arbus-Raststätte.
Die Arbus ist natürlich super. Also ich wohne eben auch in Berlin und die Arbus ist vielleicht die einzige deutsche Raststätte, zumindest die einzige mir bekannte, wo man super mit öffentlichem Nahverkehr hinkommt. Ich hatte eben schon gesagt, auch wenn ich dieses literaturwissenschaftliche, philosophische Interesse an Raststätten habe, bin ich immer noch überzeugter Fahrrad- und Bahn- und Öffi-Fahrer eigentlich. Und die Arbus von mir zu Hause, halbe Stunde S-Bahn, dann noch 10 Minuten Spaziergang an der Stadtautobahn entlang und man ist plötzlich in dieser super eben Rennstreckenwelt, wo ja auch überhaupt die deutsche Autobahn erst ihren Anfang genommen hat. Vor genau 100 Jahren wurde diese Automobilverkehrs- und Übungsstrecke, abgekürzt Arbus, eröffnet und eben auch dieses fantastische zylindrische Rasthaus. Und dem habe ich natürlich als Berliner auch im letzten Kapitel meines Buches ein Denkmal versucht zu widmen.
Und wer Sie mal treffen will, der kann sich ja auch da auf der Arbus rumdrücken. Florian Werner, jetzt wissen wir, wo wir Sie antreffen. Vielen Dank. Danke für dieses Gespräch.
Sehr gerne und bis auf der Arbus.
Ja, bis auf der Arbus. Und das Buch, über das wir gesprochen haben, das ist unter dem Titel Die Raststätte, eine Liebeserklärung bei Hansa Berlin erschienen.